Also nochmal ganz von vorne. Hallo, liebe Zuhörer. Hallo, Sven.
Hallo, liebe Zuhörer und hallo, lieber Andi. Geht's dir gut?
Mir geht's sensationell.
Das freut mich zu hören. Siehst auch gut aus heute. Siehst
Ich
gesund aus.
weiß. Wie geht's dir?
Langweilig wird mir gerade nicht. Wir haben ja unsere virtuelle Reisemesse nächste Woche. Und ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber spannend halt. Super
Du
spannend.
siehst auch sehr gut aus. Ich muss das Lob zurückgeben. Ne?
Kuschelkurs, warum? Warum? Was ist
Ja,
los?
stimmt.
Wir telefonieren weniger, ne? Seitdem wir den Podcast machen, telefonieren wir tatsächlich weniger, finde ich.
Ein bisschen, ne?
Ja. Und wenn, dann geht es nur in den Podcast.
Wir arbeiten das so im Podcast ab, ne? So was wir zu
Ja,
besprechen haben. Ne?
das stimmt, das stimmt.
Ja. Ja, der Kuschelkurs, der hat ja letzte Woche so richtig angefangen, ne? Als ich dich interviewt habe.
Ja.
Hat es dir denn gefallen, ne?
Wie gesagt, ich bin für einen zweiten Teil gerne zu haben, wenn die Anfragen da sind. Also nein, alles gut. Ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch. Ja, ich fühlte mich nicht so unwohl, wie ich gedacht hatte. Übrigens bei den Zahlen, wir sind relativ gleich.
Ja,
Ja,
okay.
also da muss ich keiner Sorgen machen.
Liebe Zuhörer, wenn ihr eine zweite Folge von Sven Meyer zu Gast im eigenen Podcast hören wollt, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne schreiben. Und dann, ja, vielleicht überlegen wir uns das dann mal.
Aber für den Fall, dass auch Zuschauer da sind, die vielleicht Andi Jans ein zweites Mal hören möchten, die können uns natürlich auch schreiben, aber ich glaube,
Ja, also ich bin ziemlich überwältigt worden von Anfragen. Die bin ich aber noch am Sortieren und am Filtern etc. etc. Ich sag dir dann Bescheid
machen
dann.
wieder deine Studenten, die auch den Bibliskäse-Rezept da irgendwie sortieren und das Beste raussuchen, oder?
Okay, wir haben vielleicht vorweg Housekeeping. Wir haben zwei sehr gute Nachrichten. Und worüber wollten wir noch machen? Schwer
Du hast
vergessen.
gesagt, es gibt zwei große Ankündigungen.
Ja, aber eine davon fällt ja jetzt weg. Was war denn die andere nochmal? Das Rätsel des Bibliskäs lösen werden?
Oh, ich bin
In
so
einer
froh
der
darüber.
nächsten Folgen.
Boah, bin ich froh darüber.
Ja, also
Und zu feiern.
dann ist das Thema auch abgehakt. Wir haben einen hohen Würdenträger aus der Region, aus der Bibliskäs kommt. Den werden wir in einer nächsten Folge interviewen und er wird das Thema final für uns klären. Ne?
Der Bibelis König oder wer kommt?
Genau, der König von Baden. Wir haben ihn exhumiert.
Sehr gut.
Nein, wir haben jemanden, der weiß, wovon er spricht. Und ich glaube, ich werde triumphieren. Ne?
Ja, lass mal uns überraschen, ne? Lieber Andi. Lass mal, wer zuletzt lacht,
Für
der
mich
lacht
wird
am
das keine
besten.
Überraschung. Wie dem auch sei, ja, das ist eine Ankündigung, die es zu machen gibt. Also das große Rätsel des Bibliskäs. Was ist Bibliskäs? Woraus besteht es? Was ist das echte Rezept? Ist es das, was ich gesagt habe oder das, was du gesagt hast? Das lösen wir. Das ist eine Sache, die wir ankündigen können. Ansonsten wolltest du etwas Unmut.
Nein, ja, es gibt tatsächlich zwei Themen, über die ich eigentlich nicht so gerne im Moment rede. Das ist einmal Bibliskäse, aber ich freue mich, dass er bald seinen Abschluss findet. Und auch so, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen müde, über Corona zu reden die ganze Zeit. Überall wird man gefragt, wie siehst du das? Wann ist es wieder? Ne, Reisebranche ist schwer. Ja, es ist schwer. Aber irgendwie bin ich auch wirklich so ein bisschen müde. Man liest es immer, die erste Schlagzeile geht um Corona. Wir sind jetzt auch irgendwie vor dem zweiten Lockdown. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, weil man immer mehr darüber liest, dass dieser Lockdown kommt. Und irgendwie auch bei uns im Podcast, das ist natürlich ein Thema, was die Reisebranche betrifft und was auch beredet werden muss, aber
Ja.
müde.
Das ist jetzt blöd, weil ich dich eigentlich gerade fragen wollte, wie du das mit Corona eigentlich gerade siehst. Nein, Scherz beiseite. Wir machen Witze über ein großes, ernstes, schweres Thema und natürlich ist das etwas, was ich glaube, was uns auch in unseren Podcast-Folgen weiter verfolgen wird. Ich glaube, wir haben uns mit den Themen, die wir besprechen, nicht zwingend Themen ausgesucht, wo wir zwangsweise über Corona, Covid-19 reden müssen und auch wollen. Wir werden es, glaube ich, aber auch nicht vermeiden können. Also,
Nein, nein.
ja.
Es ist natürlich auch ein großes Thema, definitiv. Ich will es ja auch nicht verbannen. Es ist einfach nur so, man hat so eine gewisse Müdigkeit. die sich so ein bisschen breit macht. Keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht liegt es auch an dem tollen Herbstwetter hier gerade in Frankfurt mit Regensturm und Wolken. Ja. Das kann es auch sein, dass eh so ein bisschen depressiv gerade.
Ja. Also hier in der schönsten Stadt der Welt ist das Wetter gar nicht so schlecht. Ne?
Schön, dass du in Düsseldorf bist. Was machst du da? Hast du was gesagt? Wäre ich vorbeigekommen.
Ich wusste, dass
das kommt. Hätte man was trinken gehen können.
Du weißt, dass ich in Hamburg bin, ne?
Ich weiß, dass du in Hamburg bist. Ist auch okay. Nein. Schöne Stadt.
Schöne Stadt. Ja. Ja. Wenn ich in Düsseldorf wäre, dann hätte ich dir das schon längst gesagt.
Ich gebe dir mal eine Stadtführung durch Düsseldorf. Ja.
Ansonsten haben wir heute einen Gast, über den ich mich sehr freue, dass er dabei ist, dass er so schnell und unkompliziert zugesagt hat. Den kennen wir beide schon eine Weile.
Unkompliziert. Ich glaube, wir haben ihn vor 3 Monaten angefragt.
Dann
haben wir einen Termin bekommen und der steht heute immer noch. Genau.
Ich glaube, er war sogar einer der ersten, mit dem ich gesprochen habe. Bevor wir überhaupt angefangen haben, der hat auch sofort gesagt, ja, habe ich Lust drauf. Wir können auch sofort über das neue Buchprojekt reden. Ihr könnt die ersten sein, mit denen ich darüber rede. Lass uns. Es hat dann nicht ganz geklappt. Wir mussten den Termin nicht mehrmals verschieben. Er ist auch sehr busy. Und ich denke auch, sein neues Projekt hat ihn ein bisschen aufgehalten. Aber ich bin sehr froh, dass er dabei ist.
Ja, toller Gast. Freu mich sehr.
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans.
Er verfasste als 6-Jähriger sein erstes Buch mit dem Titel Die 10 Soldaten, bisher unveröffentlicht, soweit ich weiß. Und er sagte von sich selbst, als ich 6 Jahre alt war, wollte ich Schiffsmuseumsdirektor werden, mit 11 Ägyptologe und mit 16 Rockstar. Klappte alles nicht, also wurde ich Reporter. So studierte er später Anglistik, Psychologie und Journalismus und von 2008 bis 2016 schrieb er als Reisereporter für den Spiegel, bevor er sich dann auch selbstständig machte. Seine letzten 4 Bücher waren allesamt Bestseller. Sein Buch Sorry, wir haben die Landebahn verfehlt landete sogar auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Am besten bekannt ist er für seine Couchsurfing-Bücher, die mittlerweile sogar in 10 Sprachen übersetzt wurden, darunter Couchsurfing im Iran, in Russland und auch in China. Heute ist er bei Hin und Weg zu Gast und wird uns hoffentlich über sein neues Buchprojekt vielleicht auch was erzählen. Herzlich willkommen, Stefan Ort.
Hallo, freue mich, Stefan, da zu sein.
Hi. Hallo, Stefan.
Hi.
Schön, dass du dabei bist. Vielleicht vorab müssen wir ein bisschen erzählen. Wir beide haben ja ein bisschen gemeinsame Geschichte, auch was den Iran angeht. Mit China-Tours in unserer Marke New Silk Road waren wir in der Planung mit dir eine Art Couchsurfing-Reise zu machen und wir wollten ja zusammen im letzten Jahr eine Inspektionsreise machen in den Iran. Und wir waren eigentlich nur noch 1 Monat davon entfernt, diese Reise gemeinsam zu machen und wir mussten dann diesen Plan im Endeffekt über den Haufen werfen, da du kein Visum bekommen hast. Du wurdest nicht reingelassen in den Iran und ich habe die Reise dann auch irgendwann verworfen, aber das wäre ein schönes Projekt gewesen. Aber diese Reise hätte, wenn wir sie denn in unseren Katalog aufgenommen hätten, hätte ja dieses Jahr stattfinden sollen und wäre auch dann sozusagen passé gewesen. Also alles ist gekommen, wie es gekommen ist. Wie ist es dir denn gegangen mit dem ganzen Pandemiegeschehen in diesem Jahr?
Ja, ganz gut eigentlich. Also ich hatte das Glück, dass ich keine Reise geplant hatte für die Zeit zwischen jetzt März und September, sondern da mit dem Schreiben beschäftigt war und dass die letzte Reise gerade noch so beendet war im März und dadurch konnte ich halt mich auf das konzentrieren, was ich sowieso in Quarantäne quasi betreibe und das ist eben das Schreiben, wo ich ja dann sowieso isoliert und allein für mich so sitze.
Also hat sich als Freiberufler sozusagen nicht viel verändert, also hast nicht deinen ganzen Sommer auf dem Stand-Up-Paddling-Board auf der Alster verbracht, sondern hast dich zurückgezogen und geschrieben, ne?
Leider nicht, genau. Ich hatte ein bisschen Pech mit Vorträgen. Also im April sind noch 10 Vorträge dann ausgefallen, was bei mir auch immer mehr so ein Standbein ist von meinem ganzen Reisebusiness sozusagen. Und das war natürlich ärgerlich. Eine ganze Schweiz-Tour musste ich zum Beispiel dann absagen, logischerweise. Und mit nächstem Jahr weiß man natürlich auch nicht, was da dann möglich sein wird.
Mal eine ganz andere Frage. Wusstest du, dass du kein Visum mehr bekommen würdest vom Iran? Also gab es jemals ein offizielles Feedback zu deinem Buch?
Ich hatte so eine Ahnung und genau deswegen hatten wir auch entschieden, dass wir so eine Reise vorher machen. Und das war einer der Gründe dafür tatsächlich, weil es zumindest unsicher war. Und ich wusste, dass das Buch Couchsurfing im Iran dort einige Wellen schon ausgelöst hat, dass es einige sehr einflussreiche Blogger zum Beispiel aufgegriffen haben im Iran, die da sehr kritisch auch drüber gesprochen haben, die meinten, jetzt erfährt die ganze Welt, wie verlottert unsere Jugend hier ist. Es ist ein Skandal, unmöglich, dass da so ein ausländischer Spion das alles offenlegt und so. Also es war tatsächlich ganz absurd eigentlich, weil es ein wahnsinnig positives Iran-Buch eigentlich ist. Ich lobe die Menschen und die Kultur und die Begegnungen dort wirklich in den Himmel. Es war eine ganz fantastische Reise. Ich erzähle, wie toll das ist, aber ich erzähle es halt über Leute, die wahnsinnig gegen die Regierung sind und die vielleicht auch nicht streng religiös sind. Und dadurch war es das positivste Iran-Buch seit langem vermutlich und gleichzeitig aber wahnsinnig kritisch gegen die Regierung. Und das passte dann natürlich da überhaupt nicht. Und ich würde mich freuen, mal wieder hinfahren zu können, aber das erste Mal die nächsten Jahre wird das vermutlich nichts.
Wir kommen gleich nochmal zurück zum Lotterleben im Iran, wollen natürlich da noch ein paar Storys hören. Aber verrat vielleicht einfach erstmal unseren Hörern oder erkläre unseren Hörern überhaupt erstmal, was Couchsurfing ausmacht, was das ist, wie man dazu kommt und wie man da auch in Kontakt mit den Leuten kommt.
Ja, das ist eine Webseite, hauptsächlich couchsurfing.com, auf der Leute aus der ganzen Welt kostenlose Unterkünfte anbieten. Es sind, glaube ich, über 12 Millionen Mitglieder inzwischen und es ist eine ganz tolle Möglichkeit, um eben mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen, um vielleicht weniger isoliert von einem Ort zu sein, als man das manchmal in Hotels ist. Man hat immer direkt Kontakte, man ist im Alltag drin, man hat nicht nur mit touristischen Angestellten zu tun auf dieser Fahrt. Es ist sehr authentisch und das macht es für mich eigentlich so spannend, auch gerade so dieses Unkommerzielle dabei, dass es einfach ein Austausch ist von Interesse und gegenseitiger Neugierde.
Auf wie vielen verschiedenen Couchs muss man schon geschlafen haben, bevor man dann irgendwie sagt, okay, jetzt probiere ich es mal im Iran? Also hast du das vorher schon in Deutschland gemacht, Couchsurfing, oder in Europa gemacht, Couchsurfing? Und wie kam dann die Idee, das auch mal im Iran zu versuchen?
Ich habe es tatsächlich, also 2001 habe ich damit angefangen, damals noch bei Hospitality Club, einer deutschen Seite, die viel früher da war mit der gleichen Idee, aber Couchsurfing hat es dann etwas schöner und professioneller leider gemacht. Also seit 2001 war ich bei fast jeder privaten Reise so unterwegs. Über 30 Länder habe ich mit Couchsurfing bereist und das war irgendwie dann ganz logisch, das auch im Iran zu nutzen, weil das einfach quasi mein Stil ist, zu reisen. Und das war überhaupt keine Frage. Und das Interessante war, dass das für mich so ein was Normales eigentlich auf Reisen war, dass ich fast gar nicht vorher gar nicht so auf die Idee kam, da mal drüber zu schreiben, ein Buch wirklich über das Couchsurfen zu schreiben. Das war mir fast zu geläufig, um noch dran zu denken. Ja, weil das einfach so lange schon mein Ding ist. Aber gerade im Iran war es halt wahnsinnig spannend, weil da die Unterschiede zwischen öffentlichem und privatem Leben ganz extrem sind und man wirklich zwei verschiedene Welten hat. Also in der Öffentlichkeit sind die Leute wahnsinnig diszipliniert, spielen so mit in dieser Islamischen Republik und zu Hause, wenn die Tür zu ist, dann beginnen die Partys, da wird über die Regierung gelästert, über den Islam gelästert. Also eine ganz andere Welt zu Hause. Und das machte es gerade in dem Land absolut besonders interessant.
Die Ironie ein bisschen deines Einreiseverbots ist eigentlich, dass du, glaube ich,
für den Iran als touristische Destination, glaube ich, ganz unbewusst sehr, sehr viel getan hast. Ne? Also nachdem dein Buch auch auf den Bestsellerlisten gelandet ist, also viele Leute, auch die ich kenne, haben gesagt, ich habe mal richtig Bock, in den Iran zu reisen. Weißt du warum? Ich habe dieses Buch hier gelesen. Ne? Das hat mir richtig Lust gemacht. Das hat mir ein Bild vom Iran gegeben, was ich überhaupt noch nicht hatte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was das Ganze in so ein ganz komisches Licht stellt, dass du eigentlich so viel für dieses Land gemacht hast, aber jetzt selbst gar nicht mehr einreisen darfst. Und unser Agenturchef, der also in Shiraz sitzt, wir wollten ja mit dir so eine Art Couchsurfing-Reise machen, in dem du die Reise auch begleitest und wo es auch ein paar Begegnungen gibt, also echte Begegnungen mit Menschen, die du auch schon auf deinen Couchsurfing-Reisen getroffen hast. Und selbst unser Agenturchef in Shiraz hatte von deinem Buch gehört und er ist ja selbst mehrmals nach Teheran gefahren und hat ja versucht, dieses Visum irgendwie noch durchzudrücken, diese Einreiseerlaubnis. Ich habe mein Visum relativ schnell bekommen. Ich weiß nicht, ob ich nach diesem heutigen Podcast noch eins bekommen würde, das werden wir sehen, aber bei dir haben wir wirklich 3 Anläufe gemacht und das hat leider nicht geklappt und das war einfach, also ganz, ganz, ganz komisch irgendwie, dass du als derjenige, der dieses Land ja wirklich touristisch wahrscheinlich mehr gepusht hat in den letzten Jahren als irgendein anderer Deutscher, du darfst nicht rein, ne? Naja.
Das ist wirklich absurd, ja. Ich habe wahnsinnig viele E-Mails bekommen, tatsächlich von Lesern auch, die gesagt haben, dass sie nach der Lektüre dann hingefahren sind und eben unfassbar begeistert waren und vorher niemals dran gedacht hätten, in diesen Schurkenstaat zu reisen, alle Ängste hatten, die man halt so haben kann und dann das aber entschieden haben und mir dann unfassbar dankbar dafür waren, weil das wirklich so ein ganz besonderes Erlebnis war. Also es ist tatsächlich absurd. Ich sollte eher als PR-Chef für den Tourismus dort eingestellt werden, als das Visum verweigert zu bekommen.
Was hat dich denn im Iran am meisten überrascht? Also ich meine, wir alle haben ein relativ vorgefertigtes Bild vom Iran. Was hat dich da am meisten überrascht? Wie ist überhaupt auch so das Angebot von Couchsurfing-Gelegenheiten im Iran? Ist das so breit gefächert, wie man das hier vielleicht aus Europa kennt? Oder muss man da doch ein bisschen selektiver vorgehen?
Also es gibt schon viele Mitglieder, ich glaube 60.000 waren es, als ich dort unterwegs war. Das war ja schon 2014 die Reise. Aber es ist schon etwas knifflig, weil es offiziell verboten ist, beziehungsweise man muss sich innerhalb von 24 Stunden bei der Polizei registrieren, wenn man privat unterkommt. Das machen manche nicht so ausgiebig. Wenn man es macht, kann es auch unschöne Nachfragen geben. Es wurde in den letzten Jahren auch immer weiter verschärft, weil die Regierung echt Angst hat, dass da Spione dadurch durchs Land reisen und unerkannt eben durchkommen, weil man eben, wenn man im Hotel übernachtet, immer sich polizeilich registriert für jede Nacht und genau bekannt ist, wo welcher Ausländer dann unterwegs ist, wie das ja in China zum Beispiel auch gehandhabt wird. Und deswegen ist das inzwischen schon kritisch. Es gibt Leute, die tatsächlich auch für ihre Gastgeberaktivitäten im Gefängnis gelandet sind, weil sie das so ausgiebig betrieben haben. Also schwierig. Man muss tatsächlich als Besucher da auch wahnsinnig aufpassen, dass man seine Gastgeber nicht in Gefahr bringt. Wenn man selber irgendeinen Quatsch macht, irgendwelche Gesetze bricht, dann hat eben gleich die Kontakte, die man dort hat, auch Probleme. Also das sollte man unbedingt bedenken. Als Deutscher hat man irgendwie immer eine halbwegs starke Botschaft im Rücken. Man weiß, dass einem solche diktatorischen Staaten nicht unbedingt so viel Böses wollen, weil die auch wissen, dass es einen gewissen diplomatischen Druck geben kann. Von daher muss man sich dieses Privileg schon bewusst sein und da sehr drauf achten. Wenn ich aus dem Land raus bin, kann mir ja nichts passieren. Aber den Leuten dort, die sind eben dieser Repression total ausgesetzt.
Du kommst ja aus dem Westen, also aus Deutschland. Hattest du den Eindruck, dass du deswegen lieber genommen wirst? Oder hattest du wirklich den Eindruck, dass die Leute tatsächlich auch vielleicht wussten, dass sie im Nachhinein ein paar Probleme bekommen würden? Und deswegen dich vielleicht nicht so akzeptieren als Übernachtungsgast? Oder hattest du den Eindruck, oh, der kommt aus dem Westen, das ist doch bestimmt super interessant, mit dem mal zu reden und dem hier mein Iran auch vorzustellen? Also ich meine, die Leute sind ja stolz auf ihr Land und wollen das ja auch gerne, so habe ich es auf jeden Fall kennengelernt, auch gerne zeigen, was sie so haben. Wie war da dein Eindruck?
Ja, also eine unfassbare Gastfreundlichkeit auf jeden Fall und auch gerade ein riesiges Interesse an Europa, aus erster Hand mal zu hören, wie es dazugeht. Wie gesagt, die Reise ist schon 6 Jahre her und da war es wirklich noch eher so ein Anfang des Tourismus. So in den folgenden Jahren kam da schon deutlich mehr, aber als ich dort war, war es noch ziemlich exotisch, jetzt gerade in den ländlichen Gegenden, dass da ein Europäer eben rumreist. Und das machte mich dann schon irgendwie auch interessant für die Leute. Und ich hatte sehr viele, auch sehr politische Gespräche, Rieseninteresse, sehr viel wissen die Leute auch über Europa. Also ganz viele Fragen, die da auf einen immer einprasseln. Und also auf jeden Fall ganz stark in eine Richtung, ganz großes Interesse an Deutschland, an Europa und ja, so viele Einladungen, ich konnte mich kaum retten vor Einladungen tatsächlich dort.
Du hast das Couchsurfing immer wieder als ein gegenseitiges Geschenk zwischen Gast und Gastgeber bezeichnet. Also, dass das nicht eine reine transaktionale Geschichte ist, wo ein Tourist sozusagen sich irgendwo ein Bed and Breakfast einbucht, dafür eine Leistung bekommt, sondern dass das wirklich so auch ein ideelles oder ein inhaltliches Geben und Nehmen ist. Was schenken sich Gastgeber und Gast denn da?
Ja, es ist eigentlich Zeit und Neugier, die man sich gegenseitig schenkt sozusagen. Und die Idee ist natürlich schon, dass wenn man es auf eigenen Reisen nutzt, dass man es auch im eigenen Land, in der eigenen Stadt dann anbietet und Gäste zu sich einlädt. Das ist nicht verpflichtend, das muss man nicht zwangsweise tun, aber ich finde, so soll es auch sein. Und dadurch entsteht dann so ein gewisser Austausch auch. Und das Gastgebersein ist eben auch eigentlich eine ganz tolle Erfahrung oft. Man kann sich ja aussuchen, wenn man einlädt, man sieht das Online-Profil vorher, man weiß ungefähr, mit wem man es so zu tun hat. Man kriegt schon so vom Bauchgefühl her so einen Eindruck, was das für jemand ist, ob das nett wird. Und oft ist das halt einerseits total inspirierend, was über das Herkunftsland der Leute zu hören, vielleicht zu eigenen Reisen inspiriert zu werden. Oder eben auch die eigene Stadt nochmal ganz neu zu erleben. Also wenn ich jemand durch Hamburg führe, dann merke ich selber oft auch wieder, was das für eine tolle Stadt ist. Ich gehe an Orte, wo ich normalerweise gar nicht hinkommen würde und genieße meine eigene Stadt viel mehr. Also auch das ist, wenn man schon immer an irgendwelche Benefits überhaupt denken muss, aber die sind total da bei in jeder Konstellation tatsächlich.
Das heißt, du bist auch selbst immer noch Couchsurfing-Gastgeber?
Ja, in letzter Zeit, also natürlich bin ich wahnsinnig viel unterwegs in diesem Job, also mit Reisen für die Bücher, dann wenn ich schreibe, habe ich auch keine Zeit für Gäste und wenn ich auf Vortragstouren unterwegs bin, ergibt sich's auch nicht so. Also letztes Jahr war ich, glaube ich, weniger als 8 Wochen zu Hause in Hamburg. Von daher ist es dadurch ein bisschen eingeschränkt natürlich. Aber wenn ich zu Hause bin, dann schalte ich mich auch wieder frei und dann hoffe ich auch, dass Gäste kommen.
Ja, du hast ja mit dem Couchsurfing im Iran angefangen. Ich glaube, dann kam Russland und dann bist du durch China gereist. Was war denn so die spannendste Geschichte, wo du vielleicht auch denkst, oh gut, dass das so und so abgelaufen ist und dass ich wieder heil rausgekommen bin? Oder erzähl mal so, was dich am meisten, wo du heute noch am meisten drüber nachdenkst. Welche Couchsurfing-Geschichte ist das?
Also es gibt eine Geschichte, über die ich jetzt gerade nachgedacht habe, wieder vor 2 Wochen aus Russland. Und zwar war ich da bei einer Sekte zu Besuch, bei einer Sekte von einem Mensch, der nennt sich Vissarion und er hält sich für den wiedergeborenen Jesus. Und das kann er so charismatisch und glaubwürdig rüberbringen, dass ihm das viele Leute glauben. Da sind 5000 Menschen, leben in einer Art Community im tiefsten Sibirien und glauben eben an seine Lehren. Und ich hatte Riesenglück, dass tatsächlich in einem dieser 5 Dörfer, wo die da eben dazugehören, dass es da einen einzigen Couchsurfing-Gastgeber gab, den habe ich angeschrieben. Er war total froh. Ich war der erste Gast, den er je hatte und hat mich dann direkt eingeladen. Und jetzt vor 2 Wochen war eben zu lesen, dass dieser Sektenführer verhaftet wurde in Russland, weil er die Leute abzockt, weil er ihnen ihr ganzes Hab und Gut abnimmt sozusagen. Wenn sie dann in diese Community eintreten, dann sollen sie ihr Haus zu Hause verkaufen und das Geld spenden sozusagen. Und das ist interessant, wenn sowas dann Jahre später auf einmal wieder aufpoppt. Das war jetzt für mich keine gefährliche Erfahrung dort. Das war ein ganz nette Öko-Bewegung irgendwie, die allerdings auch so an, die glauben an Außerirdische, sie mixen die ganzen Weltreligionen so ein bisschen durch, sie glauben an die baldige Apokalypse, das ist schon ein bisschen gedrückte Stimmung dadurch manchmal, aber ja, das kam jetzt gerade nochmal wieder, weil es eben dann die Nachricht im Guardian, habe ich es gelesen, in England, dass eben Vissarion da tatsächlich verhaftet wurde jetzt.
Du erzählst ja oft in deinen Geschichten von Dingen, die dich überrascht haben auf deinen Reisen. Also im Iran, denke ich, ein unterschwelliges Thema, was auch in deinem Buch immer wieder durchkam, war das Thema Sexualität, die natürlich auch in gewisser Art und Weise unterdrückt wird dort. Jetzt haben wir das Thema Religion gerade genannt. Das sind so 2 große Kategorien, Sexualität, Religion. Was sind da noch so andere Kategorien, in denen du so wirklich so überraschende Dinge erfahren hast? Also das mit dem Sex im Iran, das ist vielleicht nicht so überraschend, dass das ein Thema ist hinter verschlossenen Türen, Religion in Russland. Was sind denn so andere Kategorien, die dich so überrascht haben? Also so Themen, die dich auf deinen Reisen vielleicht auch anderweitig beschäftigt haben, ne?
Also mich beschäftigt schon immer sehr stark so diese Differenz zwischen der großen Politik und dem Privaten und zwischen dem, was man im Alltag wirklich erlebt und was man in den Medien sonst mitbekommt oder wie man so eine, was man halt für Zugänge hat zu einem Land, bevor man dorthin reist und wie anders sich dann manches anfühlt. Also diese Konflikte, diese Unterschiede, das ist wahnsinnig gut, finde ich, das immer wieder zu erleben, wie sich manches, also natürlich muss man ganz genau hingucken, wie Regierungen agieren, man muss diese Skandale kritisieren, man sieht viel, was da ganz fürchterlich schief läuft, aber dass man eben die Leute davon ein bisschen getrennt sieht und dass sie eben, dass man sich dann doch im Endeffekt viel ähnlicher ist, als man denkt, dass die Leute auf der ganzen, auch in sehr exotisch empfundenen Ländern dann ganz ähnliche Probleme haben wie wir und ähnliche Ambitionen, ähnliche Dinge beschäftigen sie. Das finde ich jedes Mal wieder wahnsinnig interessant zu erleben und auch wichtig, sich daran zu erinnern, weil wir haben halt ein wahnsinniges, einen Zugriff auf so unglaublich viele Informationen online über jedes Land der Welt. Wir haben eigentlich das ganze Weltwissen auch zu Hause und müssen gar nicht aus der Tür raus. Und trotzdem hat man auf Reisen, also gerade in Länder, die eben nicht so viel bereist sind oder in Regionen, wo nicht so viele hinkommen, hat man dann manchmal noch einen anderen Eindruck und kriegt einen ganz anderen Überblick, wie das da wirklich funktioniert.
Gilt das, also du warst jetzt Iran, Russland, China, wie du schon sagst, Länder, die ja nicht ganz so auf der touristischen Bucketlist ganz oben stehen. Gilt das für alle 3 Länder oder hast du doch gewisse Unterschiede gemerkt in den verschiedenen Ländern?
Die 3 Länder sind schon sehr unterschiedlich, auch gerade jetzt von den Problemen, die sie haben oder vielleicht auch von der Art der autoritären Regierung, die dort existiert. Also Iran ist halt sehr religiös geprägt, China ist eine ganz andere Art von Diktatur. Die kommunistische Partei will die Ersatzreligion sozusagen sein und gerade nicht, dass die Leute draußen so religiös sind. Russland ist wieder ein anderer Fall. Also es ist schon, sind schon ganz andere Probleme oder ganz andere Freiheitsberaubungen, mit denen die Leute jeweils zu kämpfen haben. Und das fühlt sich ganz verschieden an auf der Reise. In Russland zum Beispiel merkt man im Alltag eigentlich recht wenig von irgendwelchen Einschränkungen. Im Iran dagegen spürt man ganz stark so den Unterschied zwischen drin und draußen, dass da völlig andere Regeln dann jeweils gelten. Also schon drei ganz verschiedene Länder tatsächlich, völlig verschiedene Mentalität auch der Menschen.
Ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was wäre, wenn jetzt ein Chinese oder ein Russe oder auch ein Iraner nach Deutschland kommen würde und das Couchsurfing hier macht, darüber ein Buch schreiben würde, wie so unser öffentliches Image mit dem, was wir hier sozusagen transportieren, so mit dem Image, was die Leute in diesen Ländern über uns haben, dann wirklich übereinstimmt ist. Ich habe ja auch lange in China gelebt und ich habe auch immer, also die Taxifahrergespräche, die sind immer sehr aufschlussreich. Und wenn man so Taxifahrern in China zuhört und so deren Bild, was die von uns haben, fährt jeder von uns einen Mercedes. Wir gucken den ganzen Tag Fußball und auf den Straßen, die haben wir ein riesen Flüchtlingsproblem und wir werden überrannt von Flüchtlingen, die unser Land platt machen. Also immer ganz interessant zu sehen, wie die unser öffentliches Bild wahrnehmen würden, natürlich mit einem ganz anderen politischen System. Aber das ist ja, denke ich, für dich auch auf deinen Reisen so das Interessante, und das ist ja auch nicht einseitig. Die Leute stellen ja viele Fragen und sind ja auch sehr neugierig. Was war denn so für dich in diesen drei Ländern, über die du schon Bücher geschrieben hast, also Iran, Russland, China, wie war denn so das öffentliche Bild, was die Leute über unser Land, über Deutschland hatten, wie war denn das unterschiedlich, wenn es denn überhaupt unterschiedlich war?
Ja, das war tatsächlich schon unterschiedlich. Also in Russland zum Beispiel habe ich sehr stark die Prägung durch die dortigen Propagandamedien gespürt. Und da war, wie du eigentlich gerade gesagt hast, das war 2015 war ich, glaube ich, da tatsächlich. Nee, 2016 war ich da und da war das Flüchtlingsthema eben gerade riesengroß und es wurde eben in russischen Staatsmedien noch viel dramatischer dargestellt und man hatte dort, wenn man dort den Fernseher anmachte, hatte man wirklich genau diesen Eindruck, dass durch die Bildauswahl, die dort getätigt wurde, zum Beispiel, dass jetzt überall die Muezzine in deutschen Großstädten nur noch zu hören sind und dass unser Land komplett islamisiert ist schon und Leute haben mich das ernsthaft gefragt und sie wissen zwar, dass ihre Medien Propaganda betreiben, aber was so Bilder auslösen, da bleibt schon viel hängen. Und also in Russland habe ich mir tatsächlich am meisten gewünscht, das habe ich sogar im Buch nachher geschrieben, dass ich mir sehr wünschen würde, dass jemand von dort genau so eine Reise machen würde wie ich in Europa zum Beispiel, durch 10 Länder in Europa, weil eben gerade in Russland das schon auch ein sehr negatives Europa ist. Es ist ja auch Teil der dortigen Propaganda, dass man Europa besonders negativ darstellen will oder spalten will in gewisser Art. Da fände ich, ja, das wäre sehr, sehr hilfreich, wenn man da einen realistischen Blick bekommt. Natürlich muss man auch sagen, dass Couchsurfing immer nur eine Auswahl von Menschen ist, natürlich, die man trifft. Es ist kein Querschnitt der Gesellschaft, sondern es sind eher die gut Englisch können, ein bisschen höher gebildet sind, eher so Mittelstand, aber natürlich eher so zwischen 20 und 35, sage ich mal. Also, aber natürlich eine wahnsinnig interessante Gruppe. Aber man kann eben nicht sagen, dass man dadurch alle Facetten eines Landes erlebt.
Ja. Wir kennen dich ja als Schriftsteller, als Autor als verschiedener Bücher. Trotzdem haben wir natürlich auch im Vorfeld ein bisschen recherchiert und sind da auf diesen Satz gestoßen, den du wohl mal gesagt hast. Und ich finde, der passt auch gerade zu dem, was du vorher gesagt hast. Und zwar hast du gesagt, dass die Vertrautheit mit der amerikanischen Kultur und grundsätzlich mit westlichen Gesellschaften größer ist als mit anderen Kulturen und dass die Medien dies auch entsprechend abbilden. Also ist es ja eigentlich genau das, was du gerade gesagt hast, nur umgekehrt. Also dass die Medien auch bei uns so eine gewisse Art von schon irgendwie kulturunterstützend sind.
Ja, es ist natürlich, man ist natürlich sehr an seine eigene Sichtweise erstmal gebunden, die natürlich erstmal westlich geprägt ist. Man sieht sich selbst als Mittelpunkt des Universums und alles, was von mir abweicht, ist erstmal anders und ein bisschen suspekt sozusagen. Das ist vielleicht menschlich irgendwie normal. Und ich meine, das Grundproblem ist halt einfach, natürlich funktionieren Medien so, dass sie nach Extremen, nach Sensationen suchen, nach Katastrophen, nach negativen Dingen. Das sind natürlich News. Und der Alltag kommt eben nicht so stark vor und dadurch entsteht sehr oft ein Zerrbild, das eben hauptsächlich diese Extreme zeigt. Und mir ist es eben total wichtig, durch die Beschreibung auch ganz alltäglicher Dinge und alltäglicher Begegnungen halt das zu zeigen, was eher vielleicht auch verbindet und nicht immer nur das Skurrile. Also ich meine, in Russland geht es ganz oft, denkt man irgendwie an besoffene Russen, die irgendwelchen blöden Quatsch machen, aber das ist jetzt nicht unbedingt was man jeden Tag dort erlebt. Und das finde ich halt ganz wichtig, so diese Bilder so ein bisschen aufzubrechen und auch mal das zu zeigen, dass nicht nur das Sensationelle interessant ist, sondern auch das Normale.
Ich habe die Russen, das ist auch mein Eindruck aus deinem Russland-Buch, eigentlich als, man hat manchmal zumindest dieses Image, dass die so ein bisschen duster sind, aber ich hab Russen selbst als unglaublich humorvolle Menschen kennengelernt, die wahnsinnig schrägen Humor auch haben. Ja. Das war so der Eindruck, den ich aus deinen Erzählungen bekommen habe, dass die irgendwie so ein bisschen so Left-Field-Humor haben. Ne? Also so ganz, ganz schräg irgendwo, schräge Typen auch.
Ja. Ja, und aber eine ganz, was ich wirklich da gelernt habe, dieses, wie die, dass viele Leute es sehr gut schaffen, im Moment zu leben. Das kann man da wirklich lernen, finde ich, zu sagen, so, heute geht's uns gerade gut und jetzt feiern wir das, dass wir uns hier getroffen haben und denken nicht, was in morgen oder in 3 Wochen ist, sondern es geht jetzt mal so um das Gegenwärtige und das so was sehr Bodenständiges. Im Moment da sein. Und das ist ja, was alle beim Meditieren in irgendwelchen Retreats immer suchen. Und das haben die einfach so da natürlich schon in ihrer Mentalität. Und da könnte man eine Menge von lernen, tatsächlich.
Gibt es einen Ort, wo du gerne länger geblieben wärst oder ein Land, was du gerne länger bereist hättest? Wahrscheinlich hast du hast ein Buchprojekt und gibst halt, ich weiß jetzt nicht, 2 Monate Zeit zur Recherche. Gibt es irgendwie ein Land, wo du gesagt hättest, da hätte ich gern noch mal einen Monat länger dran gehangen oder würde gern noch mal andere Facetten sehen? Ich meine, sind ja alles sehr, sehr große Länder, auch mit viel Kultur, mit viel unterschiedlichen Kulturen auch. Oder wie viel Zeit lässt du dir auch für so ein Buchprojekt?
Also normalerweise bin ich so etwa 9 bis 12 Wochen immer unterwegs in den Ländern. Das reicht dann am Ende auch, weil es sehr intensiv ist, weil ich mir eigentlich wenig freie Tage gönne. Man kann immer irgendwas machen, immer noch wohin fahren, noch mehr Details irgendwie suchen, mehr Leute treffen. Also das ist dann schon sehr intensiv und das ist ja auch kein richtiger Luxusurlaub, wenn man auf der Couch dann immer übernachtet und gar nicht weiß, wo man landet, auch immer mit den Leuten natürlich sich arrangieren muss sozusagen. Also es ist nicht wahnsinnig entspannend und dann auch eben gleichzeitig das Buchprojekt zu haben. Also durch diese Intensität könnte ich das jetzt nicht mit einer 6- oder 8-monatigen Reise so gut machen.
Noch eine Frage. Wissen die Leute, dass du ein Buchprojekt hast, bei dem du übernachtest? Sagst du ihnen das vorher?
Ja, das sage ich immer, meistens sage ich es schon in der E-Mail, wenn ich die Leute kontaktiere, sonst beim ersten Treffen. Das finde ich wahnsinnig wichtig, weil ich eben gerade in Ländern unterwegs bin, wo man zum Beispiel mit politischen Äußerungen, gerade wenn die so eine Öffentlichkeit kriegen, richtig Probleme kriegen kann. Und es wäre wahnsinnig unseriös, wenn ich das ihnen nicht vorher sagen würde. Und manchmal merke ich auch, dass die Leute am Anfang so ein bisschen vorsichtig sind, das Gefühl haben, sie müssen noch so ein bisschen drauf achten, was sie sagen und was nicht. Aber nach 1-2 Tagen, wenn man sich näher kennenlernt, dann wird die Situation doch sehr natürlich. Und es ist einfach wie ein Reisender, der eben dort einen guten Freund besucht, ganz oft.
Du hast gerade erzählt, dass das nicht immer die bequemste Art des Reisens ist. Das ist vor allem eine sehr häusliche Art von Reisen mit Begegnungen, bei denen ja wirklich Distanz ganz klein geschrieben wird. Und das wird ja jetzt auch eine Weile nicht möglich sein. Ne? Davon gehen wir aus, dass das jetzt noch eine Weile so bleiben wird mit dem ganzen pandemischen Geschehen weltweit. Inwieweit fließt denn das jetzt gerade in deine Buchschreib-Reiseplan? Wir reden gleich vielleicht ein ganz kleines bisschen noch über dein neues Buchprojekt, aber generell so dieser Ausblick auf 2021 und dieser Distanz, ist für dich das Thema Couchsurfing so auf kurz-, mittelfristige Sicht erstmal so ein bisschen hinten angestellt, weil das ist ja jetzt was einfach schwierig sein wird. Also kaufst du dir vielleicht doch einen Rollkoffer und lässt den Rucksack erstmal irgendwo stehen und machst schönen Strandurlaub, wenn es wieder geht, oder wie sieht das da bei dir aus, ne?
Ja, also im Kopf plane ich natürlich irgendwie, dass jetzt vor April, Mai vermutlich keine Couchsurfing-Aktivitäten mehr stattfinden werden in meinem Leben erstmal. Und natürlich hoffe ich da wie alle auf den Impfstoff und dass dann damit das irgendwie eingedämmt werden kann und dass man dann so im Sommer, Herbst nächstes Jahr langsam wirklich zurückkommt in die Normalität. Aber da ich viel mich informiere über Corona, habe ich jetzt nicht die Hoffnung, dass das in 4 Wochen ausgestanden ist, sondern das wird uns schon noch lange beschäftigen. Und ich meine, der Punkt ist natürlich, wenn man nur eine Person trifft und sich relativ vernünftig verhält, ist es ja noch nicht so riskant, wie wenn man 20 gleichzeitig trifft. Aber natürlich, wenn ich eben durch ein Land reise und ständig andere treffe, ist es schon schwierig. Also um es kurz zu machen, ich denke tatsächlich jetzt nicht dran, vor nächstem Sommer eine größere Couchsurfing-Reise zu machen, weil das einfach ja jetzt gerade nicht so das Thema ist. Es wird wahrscheinlich, ich werde mehr wandern und mehr mit dem Zelt unterwegs sein demnächst.
Deine Lesetour, also als wir letztes Jahr ein bisschen in der Reiseplanung für den Iran waren, ich glaube, wir haben uns auch das letzte Mal gesehen, das war, glaube ich, letzten Sommer. Wir sind ja beide in Hamburg, aber als wir in dieser Iran-Reiseplanung waren, haben wir uns vorher mal getroffen, waren hier essen. Da warst du gerade mittendrin so in deiner riesigen Mammut-Lesetour. Da hast du doch ein bisschen erzählt und da habe ich gedacht, so, da bist du jetzt wirklich so ein literarischer Star geworden mit mehreren Bestseller-Büchern, die du irgendwie an deinem Gürtel hast. Wie gehst du denn damit um? Also du bist ja überall, wo du hinkommst, im Moment ist das ja sicher anders, deine Lesetour, hast du ja eben schon erzählt, ist jetzt erstmal auf Eis gelegt worden oder zumindest teilweise auf Eis gelegt worden, aber wie gehst du damit um, wenn du überall hinkommst und die Häuser sind ausverkauft, die Leute kommen an, wollen Autogramme, Bilder mit dir? Das ist ja schon jetzt, denke ich, eine Art, neue Art von Wahrnehmung, ne, dieser Welt, für die du schreibst. Ne? Wie ist das für dich?
Ja, ja, absolut. Ich habe ein völlig mehr geteilt, ein Leben oder ein Berufsleben, was geteilt ist in völlig verschiedene, eigentlich drei total verschiedene Aspekte eben. Das Reisen, also das Reisen mit dem Rucksack, mit ganz vielen Begegnungen. Dann das Schreiben, was sehr einsam ist, zu Hause im Kämmerlein monatelang, dass ich da wirklich auch wenig Kontakt zur Außenwelt manchmal quasi habe. Und dann wieder diese Vorträge, die wieder eine ganz andere Art von Begegnung mit Menschen sind. Also, aber das macht es eigentlich wahnsinnig spannend, dass sich das so in Blöcken so abwechselt, dann diese verschiedenen Phasen. Und ich finde es immer noch ein bisschen surreal, manchmal, wenn ich zwischendurch drüber nachdenke, dass ich jetzt hier gerade sitze und mit einem Stapel Bücher neben mir und jetzt eins nach dem anderen signiere mit Namen für Leute, die da 20 Minuten anstehen. Das ist tatsächlich ein bisschen, manchmal ist es Normalität, wenn ich dann tagelang unterwegs bin natürlich, aber wenn ich kurz drüber nachdenke und innehalte, denke ich manchmal, das ist doch ein ganz, ganz schön verrückter Film eigentlich, der hier da gerade abgeht.
Also ein bisschen Rockstar bist du dann doch geworden, ne?
Genau, es hat doch noch geklappt. Also mit zwischen 18 und 25 hatte ich eine Band und wollte unbedingt damit den Rockstar-Himmel erklimmen, aber jetzt hat es dann sozusagen so geklappt.
Nimm noch mal eine Klampe mit zu der Lesung. Mal gucken, wie die Leute reagieren, ne?
Ja, das habe ich. Das ist tatsächlich so eine Idee von mir. Ich sammle exotische Musikinstrumente oder also gitarrenähnliche Instrumente tatsächlich aus Ländern, wo es was Interessantes gibt. Und zum Beispiel habe ich eine Tar aus dem Iran. Das ist so eine sechsseitige Art von Laute. Und man kann das halt, man kann da irgendwas drauf spielen, wenn man Gitarre spielen kann. Und das wäre natürlich irgendwie ein schöner Effekt, das bei Vorträgen dann auch mal mit einzubauen. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen. Gesangsmäßig bin ich jetzt nicht so gut, dass ich das dem Publikum zumuten würde, aber instrumental ginge es vielleicht.
Also warst du früher Gitarrist in der Band, ja?
Ja.
Ich glaube, deine Fans würden dir viel vergeben.
Das kann sein, ich weiß es nicht. Beim 10. Song würden sie vielleicht irgendwann fragen, ob ich nicht doch nochmal ein Stück lesen kann aus dem Buch.
Du musst das Buch vertonen.
Genau.
So, Spoken Words und Gitarre.
Genau, genau. Du begleitest ja auch Grönland-Kreuzfahrten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen historisch bedingt. Dein Großvater war mit bei der Vermessung von Grönland bei einer Schweizer Expedition. Das haben wir so ein bisschen recherchiert. Wie kam das? Machst du das, weil dein Großvater da schon war oder weil das nochmal irgendwie komplett was anderes ist, was du sonst so in deinen Büchern hast, beschrieben hast?
Ja, also zu Grönland habe ich halt eine ganz spezielle Beziehung durch dieses Familiäre. Also mein Opa ist 1912 mit einer Schweizer Expedition über das Inlandeis gelaufen auf Skiern und mit Schlittenhunden 40 Tage lang allein im Eis, richtig gefährlich und riskant von einem Ufer zum anderen sozusagen. Und darüber habe ich auch ein Buch gemacht und versucht, das nachzureisen, seine Reise von damals. Und daher kommt so eine wahnsinnige Verbindung zu Grönland für mich. Und irgendwann hat mich dann mal eine Agentur von einem Kreuzfahrtschiff angefragt, ob ich da nicht Lust drauf hätte, als Lektor an Bord zu arbeiten. Also dort über das Land zu erzählen, aus meinem Buch zu erzählen, Führungen, Wanderführungen am Ufer zu machen. Und ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, weil ich vorher auch noch nie auf einem Kreuzfahrtschiff war selber. Aber das hat dann irgendwie sehr gut gepasst. Und gerade weil dann die Altersgruppe auch dort etwas höher ist, finden es die Leute wahnsinnig spannend, diese Geschichte zu hören von dem Enkel, der sich auf die Spuren seines Großvaters begibt und da alles drüber wissen will über diese historische Expedition, wie der Großvater als 25-jähriger junger Mann war. Also das passt einfach wunderbar und es ist manchmal richtig emotional und die Leute finden das dann richtig gut.
Das Buch, was du darüber geschrieben hast, heißt Opas Eisberg. Das heißt, du bist also diese Geschichte, hast die Geschichte deines Großvaters nachverfolgt und sozusagen nachrecherchiert und hast sozusagen diese Geschichte einfach nochmal zusammengetragen schriftlich, ne? Und das Ganze dadurch, dass du diese Kreuzfahrten auch begleitest, öffnest du den Leuten, die an diesen Kreuzfahrten teilnehmen, einfach nochmal diese Geschichte, die ja bis dahin eigentlich so ein bisschen in Vergessenheit geraten war, wenn ich das richtig verstehe.
Ja, sie waren eben die Zweiten, die es geschafft haben, Grönland zu durchqueren. Der erste war Fridtjof Nansen, ein Norweger, 1888. Und der wurde wahnsinnig berühmt und hat Preise abgeräumt. Und man kennt ihn als großen Arktis-Pionier. Wer es als Zweiter schafft, ich meine, ja, wer weiß, wer war der Zweite auf dem Everest? Also man kennt die Zweiten einfach nicht mehr. Das ist zwar eigentlich die gleiche Anstrengung oft, aber es hat nicht diesen Wert und bringt nicht so diesen Ruhm. Und ja, deswegen, klar, es ist spannend, den Leuten so eine Seite der Geschichte Grönlands zu erzählen, die sie vielleicht, die man kaum kennen kann natürlich, aber die natürlich schon sehr interessant ist, wo ich auch dann aber auch ganz exklusives Material dazu habe und Fotos von vor 100 Jahren und da erzählen kann, wie sich auch dieses Land verändert hat, was natürlich jetzt auch mit dem Klimawandel dann ein Riesenthema ist, also gerade die Veränderungen dort des Eises in den letzten Jahren.
Ist denn dieser Entdeckerdrang, ist das was bei euch in der Familie liegt? Also dein Großvater war Forscher, Entdecker, hat sich auf Weltreise, was damals eine Weltreise war. Ist das was bei euch in der Familie liegt, dass du auch so die sich die Welt selbst öffnen, ist das was bei euch verbreitet ist oder ist das einfach Zufall? Ne?
Also es sagen schon alle in der Familie, dass das mit diesem Opa zu tun hat und seinem Entdeckerdrang und dieser Geschichte da mit Grönland, dass das genetisch irgendwie daherkommt. Jetzt sonst in anderen Familienzweigen ist das nicht so verbreitet, wobei schon viele sehr reiselustig sind. Also mein Onkel ist auch jedes Jahr zweimal in der Ferne unterwegs und in relativ unbekannten Ländern oder auf sehr abenteuerlichen Touren, dann also nicht irgendwie nur Italien und Frankreich. Also das Reisen ist, glaube ich, schon viel in der Familie und das Abenteuergehen muss ich dann wohl von meinem Opa haben.
Du bist in Grönland viel auf einem Kreuzfahrtschiff und unterwegs. Das ist ja halt jetzt in Corona-Zeiten vielleicht nicht die bevorzugte Reiseart, die man sich so aussuchen würde. Wie findest du das Reisen? Wird man dich je wieder auf einem Kreuzfahrtschiff sehen? Könntest du dir auch vorstellen, durchs Mittelmeer zu fahren?
Also Mittelmeer kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen mit einem Kreuzfahrtschiff. Das finde ich schon nur dann interessant, wenn es in Regionen geht, die man sonst sehr schwer erreicht oder wo eben gerade diese Schiffsreise noch sowas Besonderes ist, wo das auch in besonders abgelegene Gebiete vielleicht führt. Aber wie das weitergeht, weiß man natürlich gerade nicht. Und diesen Sommer ist es ausgefallen. Es war eigentlich geplant, dass ich da zwei Reisen mitmache im September, aber die waren natürlich dann nicht möglich. Und natürlich sind Kreuzfahrten auch wirklich ein Bereich, wo natürlich besonders viele Leute im Risikogruppenalter zusammen sind. Also es ist die denkbar schlechteste Reiseform für eine Pandemie, wie man sich ja vorstellen kann, wenn man die Abläufe dort kennt. Und dementsprechend ja, muss man sehen, wie das weitergeht. Aber natürlich merke ich auch bei mir selber, dass ich immer mehr auch an ökologische Themen denke, was ich vielleicht vor 10 Jahren noch nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Aber das ist schon etwas, was einfach notwendig ist, darüber nachzudenken und doch zu sehen, ob man vielleicht mehr auf dem Landweg machen kann, weniger fliegen. Also da mache ich mir natürlich schon gerade als Vielreisender auch viele Gedanken drüber.
Was planst du denn für 2021? Wir sind ja eben im Vorgespräch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, haben wir so ein bisschen schon ein neues Projekt gekreuzt. Da haben wir per Zufall gerade erfahren, was dein Projekt ist. Willst du darüber ein bisschen erzählen?
Ja, darfst klar, du das schon? Sehr gerne. Ich bin eigentlich jetzt gerade so weit, dass ich es auch öffentlich erzähle. Zum ersten Mal, glaube ich, quasi.
Oha.
Trommelwirbel.
Genau. Das war eine Ehre.
Saudi-Arabien wird's. Und das Buch kommt im Februar raus, nächstes Jahr. Und ich habe
auch Couchsurfing in oder unter anderem Couchsurfing, okay?
Auch Couchsurfing in. Und zwar hatte ich das Glück, dass ich diese Reise, zwei Reisen waren es zwischen Dezember und März. Ich habe es gerade noch geschafft, vor Corona da genug zu erleben, um darüber schreiben zu können. Also 9 Wochen Reise insgesamt. Ich musste früher abbrechen, weil die dann den internationalen Flughafen zugemacht haben irgendwann. Also die letzten 2,5 Wochen musste ich einfach streichen und fliehen aus dem Land. Ich war mit einem der letzten Flieger überhaupt unterwegs, die da noch gingen. Eine Stunde später war der Flughafen monatelang gesperrt. Das war schon sehr speziell.
Sonst wärst du jetzt vielleicht noch da, ne?
Ja, möglicherweise. Also
auf dem Landweg rüber, auch ein schönes Buch.
Ja. Die Landesgrenzen waren auch alle gesperrt. Also zwischendurch konnte man jetzt schon wieder nach Bahrain und Dubai, glaube ich, über Land auch fahren. Zeitweise wurde es wieder geschlossen, aber da hätte ich ganz schön lange möglicherweise festgesessen in Saudi-Arabien. Hätte ich auch Zeit zum Schreiben gehabt dann.
Weißt du, wann es erscheint? Darfst du das schon sagen?
Am 1. Februar 2021 steht es in den Läden. Ich bin jetzt gerade mit den letzten Korrekturen so durch und das geht dann seinen Gang. Also werde ich nächstes Jahr dann auch hoffentlich viel wieder mit Vorträgen beschäftigt sein, wenn es dann geht. Also da hoffe ich jetzt sehr drauf, dass sich das dann so Richtung Frühjahr wieder ein bisschen normalisiert und ich möglichst viel dann mit dem Buch auf Tour gehen kann.
Spürst du da einen gewissen Druck? Also das ist dein 4. Buch in der Couchsurfing-Serie. Alle 3 vorherigen Bücher waren in den Top 10 der Spiegel-Bestsellerliste. Ist das so ein bisschen, dass du denkst, oh Mann, das muss jetzt auch wieder oder bist du da relativ befreit davon?
Also ich spüre schon starken Druck, dass einfach die Qualität da stimmen muss und dass das jetzt nicht abfällt in der Reihe und dass Leute nicht enttäuscht sind, wenn sie die vorherigen Bücher kennen und jetzt auf einmal ja, kann das da von der Geschichte irgendwie nicht mithalten oder so. Das auf jeden Fall. Und gut, vom Erfolg. Natürlich ist es eine andere Öffentlichkeit, die man auch gleich erreicht, wenn es schon veröffentlicht wird. Also das ist natürlich sehr gut eigentlich, dass ich da dann gleich ein gewisses Interesse habe, weil viele eben diese Reihe schon kennen. Also ich mache mir da jetzt keinen wahnsinnigen Druck, aber klar muss man immer gucken, wenn die Verkaufszahlen deutlich unter dem vorherigen Buch liegen, dann wird es irgendwann schwierig in dem Geschäft. Und es muss schon, man will da schon was Gutes und Erfolgreiches natürlich am liebsten nachlegen.
Ich stelle mir das so vor, also wenn ich das wäre, da sitzen würde und ich tolle Erlebnisse hätte, interessante Erlebnisse, ich würde mich wahrscheinlich immer dabei ertappen, vielleicht eine Geschichte noch ein bisschen mehr auszumalen oder dass man sie vielleicht noch ein bisschen reißerischer macht oder dass man sozusagen, also was du eben sagst, so die Qualität muss stimmen, aber für den Leser ist ja das, was du als Qualität ansiehst und was eine gute Geschichte ist und auch vielleicht so, was die Leute greift, nicht zwingend dasselbe. Das ist ja auch, denke ich, ein ganz schmaler Grat, ne, als Autor, der natürlich auch seine Leser greifen muss, oder sehe ich das falsch? Ne?
Ja, absolut. Aber natürlich bin ich an das gebunden, was ich erlebe und muss einfach sehen, dass ich während der Reise dann so die Stellschrauben so stelle, dass da auch genug verschiedene Dinge passieren, es möglichst auch ein bisschen abenteuerlich wird. Es ist immer so eine Risikoabwägung natürlich. Das ist ein schwieriger innerer Konflikt, weil es natürlich klar ist, dass je mehr Risiko ich eingehe, desto besser wird die Geschichte normalerweise nachher. Und das muss man natürlich dann sich ganz genau überlegen, was man da macht. Ob man jetzt im Iran zum Beispiel an die Grenzregion zu Afghanistan fährt, wo es eine Reisewarnung gibt vom Auswärtigen Amt, ob man das dann macht. Man hat eine große Verlockung, weil es natürlich sehr wahrscheinlich ist, dort besonders interessante Sachen erzählen zu können, also spannender, als wenn man nur Teheran und Shiraz besucht. Und diese Überlegung habe ich halt immer. Aber natürlich kann ich dann nach der Reise nicht irgendwas dazu erfinden, was es dramatischer macht, als es war. Ich kann natürlich viel mit Archivmaterial auch arbeiten, was vielleicht aus der Politik erzählen oder aus der Geschichte des Landes und da noch so ein paar Skurrilitäten auch finden. Aber die Erlebnisse an sich, die ja, kann man jetzt nicht, will ich jetzt auch nicht weiter aufplustern, das wäre ja auch nicht seriös. Es ist schon noch Journalismus auch, was ich da mache.
Ja, ja. Wir sind uns sicher, dass auch dein neues Buch ein großer Erfolg wird, weil es ja auch ja ein relativ ungewöhnliches Land ist, über die ja wir Deutsche ja eigentlich fast nichts wissen oder so gut wie nichts wissen, weil es hier in den Medien kaum stattfindet. Du hast es fast geschafft. Also wir haben zum Abschluss noch eine Schnellfragerunde, wo wir unseren Gast immer zwei Alternativen bieten. Und ja, du müsstest dich dann spontan immer für eine entscheiden. Und ja, Andi, willst du anfangen oder soll ich?
Ja, es sind eigentlich ganz lapidare Fragen. Aber ja. Die erste Frage, Stefan, Hamburger Aalsuppe oder persisches Kebab?
Persisch.
Ja.
Ganz gut. Tolles Essen gibt's da, ja.
Das stimmt, ja, ja. Ich war neulich hier in Hamburg bei einem sehr guten Perseressen. Ne? Also wirklich wieder erstaunt, was die für eine Küche haben. Ne?
Ja. Buch oder Hörbuch?
Ich bin sehr stark ein Buchmensch. Auf jeden Fall Buch.
Mhm. Okay. Das ist jetzt die Frage, die wir ein bisschen geändert haben, weil Couchsurfing in Afghanistan oder Couchsurfing in Nordkorea? Und ursprünglich hieß die Frage Couchsurfing in Saudi-Arabien oder Couchsurfing in Nordkorea? Die haben wir jetzt geändert. Also, wenn du nochmal die Wahl hättest, wäre es Afghanistan oder Nordkorea? Ich glaube, ich kann es mir fast denken. Ja.
In dem Fall sicher Afghanistan, weil ich da die Landschaft, die Kultur, die Menschen interessanter fände zunächst. Und aber auch aus praktischen Gründen. Nordkorea geht einfach überhaupt nicht mit Couchsurfing. Man kann nur mit Aufpasser dort reisen. Man kommt nicht in die Wohnungen nach Hause zu den Leuten. Man kommt nicht so in Kontakt. Wenn das irgendwann möglich ist, dann steht es aber auch ganz oben auf meiner Liste.
Und wenn es einer schafft, dann du.
Ja, natürlich. Gut. Eine Frage, die Andi gerne jedem Hamburger stellt. Nord- oder Ostsee?
Ich bin so ein Fernreisender, deswegen war ich schon sehr lange nicht mehr in dieser Region. Das kommt jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich.
Couchsurfing an der Nordsee.
Zum Beispiel, ja. Ich sag mal Nordsee, ja. Aus Nähegründen.
Mhm. Na, sehr gut. Nächste Frage. Hund oder Katze? Essen.
Ja, in China gab es leider den Hund mal zu essen von einer Familie.
Ja, ja.
Trotzdem Hund, ja.
Ja, bist in dem Fall ein Hundemensch.
Ja, bin ich. Trotz dieser fürchterlichen kulinarischen Erfahrung in China.
Wobei man immer wieder betonen muss, es wird nicht mehr viel Hund in China gegessen. Es gibt wirklich nicht viele Hunderestaurants. Es ist eigentlich eine relativ lokal begrenzte Geschichte. Also dieses Klischee, dass alle Chinesen Hund essen, das ist also wirklich, dem muss man irgendwie immer wieder einen Riegel vorschieben. Aber deine Geschichte war schon sehr, ich hatte erst, als ich es gelesen habe, hab's nicht wirklich geglaubt, aber du hast es ja erlebt, ja. Dass der Familienhund für dich geschlachtet wurde. Ja, das tut mir leid für dich und den Hund.
Ich hab's selber nicht geglaubt. Ich reise da auf der Suche nach einem China jenseits der Klischees und dann passiert mir ausgerechnet dieses Oberklischee, was wirklich eben regional begrenzt ist, wie du ganz richtig sagst. Ja. Also das war schon sehr absurd.
Ja, ja. Couch oder Wasserbett?
Couch, selbstverständlich.
Aber wie geht's dir denn nach 9 Wochen auf der Couch schlafen? Gehst du dann nochmal ins 5-Sterne-Hotel, um mal richtig gut zu schlafen? Oder schiebst du immer nochmal ein Hotel dazwischen und nimmst das nicht mit ins Buch rein? Oder das ist ja so.
Ja, ich mache zwischendurch tatsächlich schon mal eine Hotelpause meistens. Also manchmal findet man gerade keinen Gastgeber in einem Ort und das ist auch wichtig, um mal sich zu sortieren, wieder den Kopf frei zu kriegen, mal nicht mit Leuten zu tun zu haben. Also das ist schon ganz wichtig. Und ich merke schon, also vor 15 Jahren war die Wirbelsäule da noch besser intakt als jetzt. Also das irgendwann wird das immer schwieriger auch. Orthopädisch mit dem Couchsurfen.
Was war denn deine schlimmste Couch, die du je hattest? War wahrscheinlich keine Couch mehr.
Nein, jetzt rein orthopädisch betrachtet war es tatsächlich eine Wohnung ohne irgendwas, die war komplett leer einfach, im Rohbau sozusagen, und es gab keine Matratze auch. Also ich habe wirklich dann auf im Jugendherbergsschlafsack dann und noch auf 3 Kleidungsstücken dann so auf dem Boden gelegen. Also da habe ich es am Morgen dann schon etwas gespürt.
In welchem Land war das?
Das war in Russland auch, in der Tuva-Region.
Okay, ja, ja. Gut. 2 Wochen Strandurlaub oder 2 Wochen per Anhalter?
Auf jeden Fall per Anhalter. Ich denke, das ist erwartbar.
Ja, okay. Aber Strandurlaub, dass du mal sowas machst, so einfach so 2 Wochen irgendwo mit dem Buch am Strand liegen, das sieht man dich wahrscheinlich nicht machen, oder?
Ich habe es immer irgendwie als große Verlockung im Kopf, aber wenn ich es dann doch mal angehe, bin ich nach 3 Tagen irgendwie doch wieder bereit, ein Motorrad mal auszuleihen oder irgendwas oder wandern zu gehen. Also allzu lang geht das nicht, aber ich bin jetzt nicht kategorisch dagegen. Ich lese auch sehr gern gute Bücher.
Ja, einmal Couch-Junkie, immer Couch-Junkie. Ne? Genau. So ist
das. passt die nächste Frage auch ganz gut. Dschungelcamp oder alleine auf einer Insel?
Alleine, 100% alleine auf einer Insel. Also das ist sehr leicht zu beantworten.
Gut. Der Spiegel oder die Zeit? Jetzt wird deine Treue zum Spiegel hier auf.
Ganz schwierig. Ich lese tatsächlich mehr die Zeit in letzter Zeit, ja? Muss ich sagen. Ich finde oft da den Ton, dieses weniger nur nach der Sensation und nach dem Skandal bohren, so ein bisschen, ich finde es ein bisschen facettenreicher oft, was ich da lese tatsächlich. Mhm. Obwohl ich natürlich Spiegel abonniert habe und lese und da lang gearbeitet hat und jetzt nicht in diese Riege gehen würde, die jetzt das für schlechten Journalismus oder irgendwas halten. Auf gar keinen Fall.
Ja. Du hast fast 10 Jahre für den Spiegel geschrieben, ne?
Genau, ja. Für Spiegel Online.
Und zum Schluss wahrscheinlich die einfachste Frage, die wir jedem Gast stellen, hin oder weg, Heimaturlaub oder Fernreise?
Wir kennen die Antwort.
Ja. Ne, die ist gar nicht mehr, die ist eben jetzt aktuell gar nicht mehr so einfach, weil jetzt kommen die Heimatreisen und Wandertouren in Bayern. Aber generell bin ich natürlich großer Fernreise-Fan.
Ja. Das dachten wir uns.
Schön, dass du mitgemacht hast, dass du uns ein bisschen deiner Zeit geschenkt hast. Du bist sehr busy. Das hat auch auf beiden Seiten ein bisschen gedauert, bis wir das zustande gekriegt haben, den Termin mit dir zu sprechen. Also schön, dich mal wieder zu sehen. Vielleicht klappt das mal wieder in person. Vielleicht, wenn Sven auch mal in Hamburg ist, gehen wir mal zusammen essen.
Gerne, gerne.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Wir freuen uns auf dein neues Buch. 1. Februar, Couchsurfing in Saudi-Arabien. Ich bin mir sicher, dass das in diesen Zeiten, in denen noch viele Menschen zu Hause sind und von der großen, weiten Welt träumen, gute Chance hat, auch wieder Bestseller zu werden. Ne? Viel Erfolg damit. Ja, und alles Gute für die nächsten Wochen und Monate und für alles, was dich reisemäßig beschäftigt. Ja? Und bleib auf jeden Fall gesund, lieber Stefan. Ne?
Vielen Dank, das wünsche ich euch auch.
Und liebe Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge habt, auch Fragen an Stefan, könnt ihr uns über Instagram kontaktieren auf Hin und Weg Podcast. Wir sind auch auf Facebook, auch unter Hin und Weg Podcast zu erreichen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid beim Reisepodcast Hin und Weg mit Sven Meyer und...
Ja, Andi Jans ist auch dabei.
Also, vielen lieben Dank, Stefan.
Danke, Ort. Lieber Stefan.
Und, danke euch. Bis bald.
Danke. Tschüss. Ciao.
Ciao.